Eingeschaltet? Könnt ihr mich hören? Super. Hallo. Ich muss euch mal angucken. Ich freue mich, viele bekannte Gesichter zu sehen. Halleluja. Halleluja. Ich freue mich auch über die, die online sind. Schön, dass es die Möglichkeit gibt. Wer mich nicht kennt, ich heiße also Veronika Neudert. Ich bin Missionarin mit dem AVC. Es halt irgendwie so lau, so, ne? Kann ich da was machen oder machst du was? Ich soll was machen? Ja? Ist okay, ist okay. Also wenn es zu schlimm wird, dann nehme ich das Handmikrofon. Ich bin also Missionarin mit dem AVC. Seit knapp 29 Jahren bin ich in Russland, die meiste Zeit in Sibirien, und es ist sehr, sehr schön dort. Ich möchte euch dann auch Bilder zeigen, und ja, ihr seht schon das erste Bild hier, ne? AVC Bibelschule Sibirien 2021. Ich bin verantwortlich für die Bibelschule in Krasnojarsk vom AVC. Krasnojarsk, das ist so eine der größeren Städte Sibiriens. Wir haben 1 Million Einwohner. Ich wohne dort seit, ich glaube, seit 6 Jahren oder so. Wir haben dort Bibelschule, die dauert ein halbes Jahr, 3 Monate Theorie, 3 Monate Praxis. Und danach, wenn die Schüler dann fertig sind, versuchen sie als Leiter und Evangelisten auszubilden, praktisch, sehr viel praktisch. Und dann versuchen wir mit ihnen neue Gemeinden zu beginnen. Wir senden sie dorthin, wo es noch keine Gemeinde gibt, und fangen dann an mit einem Team eine neue Gemeinde. Das ist so das Konzept, das funktioniert, Gott sei Dank, seit vielen Jahren. Klappt doch nicht, ne? Ja, ich glaube, dann mache ich das mal aus. Soll ich es dir geben? Danke. Gut, ich glaube, jetzt ist es, ja, jetzt ist es ein bisschen besser. Sonst hört man sich immer gleich zweimal, ne? Das ist ja dann... Okay, man darf ja auch ein bisschen laufen. Ich sehe, das klappt an dem Bildschirm. Schön. Also ich bin seit 6 Jahren jetzt ungefähr in Krasnojarsk. Das ist eine große Stadt mit einer Million Einwohner. Eine sehr moderne Stadt, in der ich jetzt wohne. Eine sehr teure Stadt. Eine Stadt mit unheimlich vielen Autos und mit vielen Staus, wo man dann stundenweise braucht, um nur durch die Stadt zu kommen. Das ist sehr, sehr nervig und sehr schwierig. Aber wir haben dort Bibelschule. Wir bilden junge und auch erwachsene Leute aus, Jesus zu dienen, ihm nachzufolgen und dann zu gehen auf das Erntefeld, um einfach die Ernte einzuholen, um Menschen zu Jesus zu führen. Es macht mir viel, viel Spaß, seit vielen Jahren da dran zu sein. Ich bin jetzt in Deutschland seit knapp 2 Wochen, habe die Quarantäne hinter mir, hab sie ein bisschen verkürzt. Ich bin also clean, ihr braucht keine Angst haben. Alles x-mal getestet vor der Abreise und dann hier und alles und so weiter. Aber das ist eigentlich nicht unser Thema, ne? Es ist schön, hier in Deutschland zu sein. Es ist ein bisschen schwierig für mich, ehrlich gesagt, die Umstellung, weil jetzt nach der Quarantäne hat man nicht so diese Anlaufzeit gehabt, und irgendwie ist alles noch so ein bisschen so, geht ein bisschen holperig, nicht nur mit der Sprache, sondern auch mit dem ganzen Denken, mit dem ganzen Werte empfinden und so. Wenn man lange in Russland ist, dann stellt man sich schon ganz schön um, und manchmal kriegt man dann auch seinen Frust, wenn man nach Deutschland kommt. Wenn man dann so ein großes Auto fährt und kann es nicht mehr einparken, weil es fast 5 Meter lang ist, dann kriegst du zu viel. Und wenn du dich dann ganz weit draußen irgendwo hinstellst, damit keiner neben dir ist, und dann kommst du wieder und dann hat dich jemand eingeparkt und du kommst nicht raus, dann kannst du schon richtig gefrustet sein und kannst dann nur beten und versuchen, jemanden anzurufen und so. Und so gibt es viele kleine Dinge, wo du dann denkst, hey, das ist für mich so wertvoll, dieses Teil. Das habe ich mal für so und so viel, weiß ich was, erworben. Und du denkst, das braucht keiner mehr hier. Das kriegst du beim Aldi nachgeschmissen oder irgendwas. Du merkst irgendwie, die Wertevorstellungen sind anders, die Beziehungen sind anders, wie Leute miteinander umgehen. Ist völlig anders, völlig anders. Man muss sich dann immer umstellen, wenn ich also ein bisschen holperig bin. Ich versuche dann deutsch zu denken, deutsch zu sein und so. Dieses Jahr, das Jahr 21 oder Ende 20, Anfang 21 war ein schwieriges Jahr für mich. Ich möchte einfach ehrlich auch sein. Ich hatte Anfang des Jahres, haben wir ja immer unsere Bibelschule und die sollte Ende Januar beginnen. Und dann hatten wir was wir noch nie hatten, die ganzen Jahre hindurch. Also wir hatten eigentlich die äußerlichen Bedingungen waren richtig gut. Wir hatten Räume für die Bibelschule, eine Gemeinde, die uns kostenlos aufnimmt. Wir haben ein Küchenteam gehabt, die einfach so gekocht haben für uns. Es war richtig gut alles. Wir hatten Plätze, wo die Schüler schlafen könnten in einer anderen Gemeinde. Und es war alles richtig gut vorbereitet und alles richtig gut. Und dann hatten wir nicht genügend Anmeldungen. Wir hatten nur ganz miese, wenig Anmeldungen. Und wir waren richtig also so erstaunt und verwundert und haben versucht zu beten und anzurufen und wieder zu beten und zu beraten, was machen wir. Und im Endeffekt ist es dazu gekommen, dass wir in diesem Jahr 2021 keine Bibelschule im gewöhnlichen Format machen konnten. Wir sind umgestiegen, um die Leute, die sich dann angemeldet haben, nicht zu enttäuschen und nicht nach Hause zu schicken, sind wir umgestiegen auf ein mehrteiliges Kurssystem in diesem Jahr. Wir haben das Programm in vier aufeinanderfolgende Kurse eingeteilt, die man unabhängig voneinander besuchen kann, am besten alle, dann kriegt man sogar das Zeugnis, dass man die Bibelschule abgeschlossen hat. Und die dauern 2 Wochen und 1 Woche Praktikum. Und so sind wir Ende Januar dann umgestiegen. Es war für mich sehr schwer, das zu verkraften. Warum? Weil es geht nicht darum, dass wir Bibelschule machen um jeden Preis, sondern da, wo wir Leiter heranbilden, dann haben wir zukünftige Gemeindegründer. Und wenn wir das nicht machen, dann bleibt Gemeindegründung auch auf der Strecke. Das ist die Gefahr, weil Leute brauchen Ausbildung, praktische Ausbildung für Gemeindegründung. Es geht nicht in erster Linie, obwohl das auch dabei ist, um viel Theologie, schon auch Theologie, aber auch um praktische Handhabe, dass Leute predigen können, evangelisieren können, dass sie ein Herz haben für Leute und so weiter und so weiter. Und dann sind wir auf dieses Kurssystem umgestiegen. Wir hatten nur eine Handvoll Leute, 12 Schüler gehabt. Die waren eigentlich gut. Wir haben 2 Wochen Unterricht gemacht und 1 Woche Praktikum. Und ich war im Praktikum voll dabei. Ich habe zu Anfang des Jahres von 21 war ich zu Hause an Silvester und habe gebetet und habe von Gott gehört innerlich, dass ich wieder evangelisieren soll. Ich persönlich. Nicht nur einfach so, wenn es sich halt ergibt und weil man muss und so weiter, sondern dass ich selber persönlich Wert legen soll auf die Rettung von Menschen. Für mich war die Logik eigentlich, das geht über Bibelschule und ich gehe mit den Schülern ins Praktikum und so weiter und so weiter. Aber das ging dann alles ganz anders. Gott hat trotzdem auch, wenn er Dinge aufs Herz legt, dass sie die gute Nachricht weitersagen sollen und nicht nur weitersagen, sondern auch Menschen zu Jesus führen, zur Bekehrung sozusagen bringen, dann gibt er uns auch die Möglichkeit. Und ich hatte sehr, sehr viele Möglichkeiten in diesem Jahr, Menschen direkt zu Jesus zu führen. Und wenn man wach wird für diese Sache, dann sieht man sie, die Leute, die Jesus noch nicht kennen. Dann merkt man sie, wenn man irgendwo ist und da ist einer, der ist vielleicht noch nicht durchgebrochen, dann ist dein ganzes Augenmerk auf den und du versuchst, mit dem Kontakt zu kriegen, du versuchst, mit dem zu reden und im Endeffekt lädst du ihn ein Gebet der Übergabe seines Lebens für Jesus zu machen. Und viele Leute sind, also viele vielleicht nicht so hunderte oder so, aber ich konnte persönlich echt mehrere Leute so dadurch zu Jesus führen. Manchmal bin ich extra dahin gefahren, weil ich wusste, da ist einer, der ist reif, dem muss man das anbieten und so, ne. Und Gott sei Dank, Gott hat gesagt, evangelisieren ist dran, für mich persönlich auch, und er hat es gemacht. Eine Sache, die Gott mir auch gesagt hat. Ich werde einfach ein bisschen persönlich in diesem Zeugnis, ne? Dass ich, in Englisch heißt es, bloom where you're planted. Das heißt, blühe dort, wo du gepflanzt bist. Oder tu, was du gerade kannst für Jesus. Für Jesus. Also warte nicht auf die großen Möglichkeiten, sondern tu was du jetzt kannst, was du heute kannst, was du gerade kannst. War auch so eine Sache, die mir Jesus so aufs Herz gelegt hat und es hat sich dann auch in diesem Jahr so verwirklicht. Wir haben also Bibelschule durchgeführt. Ich zeige euch jetzt ein paar Bilder von der Schule. Gut. Jetzt habe ich falsch rumgedreht. Ja, das sind sie. Also wir haben zwei Kurse inzwischen durchgeführt. Der dritte kommt, wenn ich zurückkomme. Das sind unsere Schüler im zweiten Kurs. Ihr seht, wir haben viele junge Leute. Da bin ich besonders stolz drauf. Hier die Uljana, die Daria, da vorne der Simon, der Petja. Der Simon ist gerade mal 15 Jahre alt. Wir haben Schüler gehabt im August. Das war klasse. Das finde ich richtig klasse. Ich habe sehr, sehr dafür gebetet, jungen Leuten zu helfen. Wir haben natürlich auch Leute gehabt, die, also er ist auch noch ganz schön jung, die aus Drogen herauskommen, Drogen, Alkohol und so weiter und nicht wenige. Ja, das ist unser Alirk, der sitzt da hinten. Der ist Stationsleiter, also Gemeindeleiter in so einer kleinen Station. Und der hat auch an der Bibelschule gelernt. Okay, come on. Das nächste Mal, ja? Ja, und dann hatten wir Evangelisationsunterricht. Da sitzt der Lehrer vom Evangelisationsunterricht. Und dann sagt er, ja, komm doch mit mir zu meinen Freunden in der Station. Da gibt's eine Familie. Und können wir mit denen reden? Und dann sind die da hingefahren an einem Abend. Praktikum, ne? Und dann hat er die beiden zu Jesus geführt. Und kurz danach hat er gedacht, ich habe ja auch noch Verwandte hier. Ich muss die auch zu Jesus führen. Und dann hat er die besucht, eine Familie, zwei junge Leute. Und dann sind die auch zu Jesus gekommen. Hat gesagt, die rufen mich jeden Abend an. Wir beten am Telefon, die kommen in den Hauskreis und so weiter. Richtig stark. Gott sei Dank, das ist echt super. Okay, hier seht ihr jetzt zwei von unseren Ehemaligen. Die heißen beide Sergei. Die waren drogenabhängig, ziemlich schlimm. Jesus hat sie gerettet und jetzt wollen sie ihm dienen. Das ist unsere Uljana. Auf die muss man immer ein bisschen aufpassen, vor allen Dingen bei diesen Jungs, die ihr gerade gesehen habt, dass denen nicht der Kopf schwindelig wird. Ganz nettes Mädchen. Also so, man hat verschiedene Aufgaben als Bibelschullehrer. Hier seht ihr so Gitarre, Singen, okay, Hauskreis, Kleingruppe. Das war eines unserer Themen und was wir unterrichten, das machen wir dann gleich. Dann wird's ausprobiert. Hier vorne seht ihr die Irina. Die Irina ist die Frau von einem Missionar, das heißt von einem Mitglied im Gemeindegründungsteam. Die ist sozusagen angeheiratet vor ein paar Monaten und die hat noch keine Schule hinter sich und die kam an den Kurs. Die ist total begabt, echt vielseitig begabt, Jugendarbeit und Deko und Arbeit mit, also alles, Kinder und alles, alles, alles. Und es war genau ihr Platz, es war eine Perle in der Bibelschule, dass sie da gelernt hat. So sieht's dann in der russischen Wohnung aus, ne? Okay, dann Praktikum, es wird evangelisiert, wie immer man evangelisieren kann. Kann es jemand lesen? Genau, anders kann es ja nicht heißen. Jesus liebt dich. Das ist so ein Missionsteam. Ich war dann eine Woche mit den Schülern unterwegs. Wir haben zwei Teams gemacht. Für die eine Woche mit einem Team bin ich gegangen. Und das war, weil die Gruppe so klein war, das war richtige Möglichkeit für Jüngerschaft. Ich habe mit denen geschlafen, mit denen gegessen, mit denen gefeiert und bin jeden Tag mit ihnen zur Evangelisation gegangen. Jeden Tag habe ich jemand anders mir zur Seite genommen, hab ihnen gezeigt, wie man Gespräche führt, wie man sich verhält, wenn die Polizei gerade kommt und so weiter. Und es war richtig toll und effektiv und Leute sind zum Glauben gekommen. Und das Allerschönste wahrscheinlich, als die Schüler nachher, das war der Winterkurs, ne, das sieht man ja, als die Schüler dann nach dem Kurs nach Hause gegangen sind, haben, ich glaube, mindestens vier von ihnen haben in ihrer Gemeinde Evangelisationsteam gestartet und sind regelmäßig auf die Straße gegangen. Halleluja, das möchte man ja immer, ne? Okay, dann klopft man mal an die Häuser und erzählt den Leuten das Evangelium, Kindereinsatz. Und dann war die Schule zu Ende. Und ich hatte eine ziemlich schwierige Phase. Ich habe gesagt, das Jahr war schwierig. Ich bin krank geworden. Das bin nicht ich, ne? Das ist nur so symbolisch, ein Bild aus dem Krankenhaus. Es ist immer schlimmer geworden. Ich habe gebetet und Gott gesucht und für mich beten lassen und alles und alles und alles. Es gibt Dinge, die kann man nicht verstehen. Und es gibt offene Fragen. Ich dachte immer, ich kann mit offenen Fragen leben. Ich dachte, ich habe es gelernt, habe auch darüber gelehrt. Aber dann kamen offene Fragen, warum und wieso. Das ging dann bis dahin, dass ich ins Krankenhaus musste. Ich war 12 Tage im russischen Krankenhaus. Es war noch gerade also so einigermaßen akzeptabel mit Corona. Die Corona-Station von diesem Krankenhaus war woanders. Ich war auch negativ getestet und so weiter. Und war da in einem Dreibettzimmer, habe jede Menge Medikamente bekommen und zwar richtig voll gepumpt mit Medikamenten. Und war dann in diesem Dreibettzimmer und dann bloom where you're planted. Bloom where you're planted. Das heißt, tu das, was du kannst, da wo du bist. Es geht um Jesus. Unser Leben gehört Jesus. Egal wie es mir geht, egal ob ich was verstehe oder nichts verstehe, ich gehöre Jesus. Und mein Leben gehört ihm. Und ich durfte ihm dienen, auch im Krankenhaus. Diese Frau hier, die auf der linken Seite neben mir geschlafen hat, die Vera, die kam plötzlich mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus. Sie hatte keine Zeit, sich viel vorzubereiten und hatte nichts zu lesen dabei. Sie war nur 3 Tage da zur Beobachtung und dann sagt sie, ob ich nicht was zu lesen habe. Und dann hat sie gejammert und dann habe ich gesagt, ich habe nichts außer einem Neuen Testament, wenn Sie das wollen. Natürlich habe ich Neue Testamente eingepackt, das gehört sich ja so, ne? Und dann habe ich ihr das gegeben und die hat gelesen und gelesen und gelesen. Die hat den Matthäus durchgelesen, 3 Tage, ne? Hat den Markus durchgelesen und hat den Lukas angefangen und gelesen und dann sollte sie schon entlassen werden und konnte dieses gute Buch nicht aus der Hand legen. Die hat gelesen, wie wenn sie es durchlesen wollte. Und sie hat es nicht geschafft und dann ist sie Lukas bis fast zu Ende gekommen und dann ist sie entlassen worden und dann hat sie auch ein paar Fragen gestellt natürlich, wir haben auch geredet und so. Und dann habe ich gesagt, ja, wollen Sie das mitnehmen, das Buch? Ich kann es Ihnen schenken. Und dann hat sie so gestrahlt. Ich habe natürlich viele, viele von diesen Büchern, ne? Also, aber das habe ich ihr ja nicht gesagt, ne? Und die war so begeistert, ne? Also, dass sie das Evangelium bekommen hat. Das war richtig stark. Und dann im Hintergrund, das seht ihr die Alexandra. Also die Vera, die ist Kranken, wie sagt man das auf Deutsch? Krankenwagen. Sanitätsärztin oder sowas. Also Ärztin im Krankenwagen jedenfalls. Und die Alexandra da hinten, die da hinten steht, die ist, ach, wie heißt das auf Deutsch? Das ist Untersuchungsbeamtin. Also bei der Kripo, ne? Die Leute, die Gespräche führen müssen und die Sachen dann rausfinden. Nicht der Richter, sondern Untersuchungsbeamtin. Ihr ganzes Leben lang hat die das gemacht, ne? Diese Alexandra hat man auch richtig gemerkt, wenn man mit ihr geredet hat. Die hat total viele interessante Fragen gestellt und ich konnte ihr wirklich, wirklich viel von Jesus sagen. Aber sie hat dummerweise immer, man muss ja was machen im Krankenhaus und dann hat man sein Handy, guckt Filme. Und die hat dummerweise immer so blöde Filme geguckt. Und weil sie schlecht hören konnte und keine Ohrhörer hatte, habe ich das alles mitgehört. Und zwar so Filme, wo irgendwelche Totengeister erschienen sind und irgendwelche Wahrsager und so, die immer was vorhergesagt haben und Rezepte, was man machen muss. Und das in so einer Lautstärke hast du den ganzen Tag gehört. Dann dachte ich, was mache ich nur? Und dann kam der Moment. Dann ist sie rausgegangen und die andere ist auch gerade irgendwo hingegangen. Das war ganz selten, dass man alleine im Zimmer war. Und dann habe ich mich da hinten, wo das Waschbecken steht, ins Eck gestellt, habe meine Hände hochgehoben und habe gesagt, im Namen Jesus, in diesem Raum, wo ich bin und wo Jesus ist, da wird sowas nicht mehr geguckt. Und diese ganzen dummen, okkulten Filme, die haben hier keinen Platz mehr. Ich verbiete das im Namen Jesus. Ich weiß nicht, ich hatte einfach Mut. Und das Tolle war, die kam wieder. Die hat seitdem nie mehr so einen Film angeguckt. Nie wieder so einen Film angeguckt. Ne? Wir haben Kraft, wir haben Macht in Jesu Namen. Und dann man durfte nicht auf den Korridor rausgehen, wegen Pandemie. Man musste die ganze Zeit im Zimmer bleiben. Ganz schön schlimm, ne? Und Aber die Nachbarin von dem Nachbarzimmer, die kam dann einmal zu uns so heimlich rein und die hat ihr Herz ausgeschüttet. Die hat gesagt, ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen. Wir haben in unserem Zimmer, wir haben so eine Seniorin, die ist irgendwie schon ein bisschen durcheinander. Also die kam eigentlich, die war ganz okay, aber dann ist sie aufgestanden und wollte irgendwie zur Toilette, ist hingefallen, hat sich was gebrochen, jetzt ist sie bettlägerig. Ihre Verwandten sollten sie abholen, aber die eine ist gerade in Corona-Quarantäne, die andere ist irgendwo in Ägypten im Urlaub. Und jetzt hat die gesagt, diese ältere Dame, die hat gesagt, ich esse nichts mehr. Und die hat Essen verweigert, hat nichts mehr gegessen, nichts mehr getrunken und ist dann auch langsam so ein bisschen verwirrt geworden und so. Und die hat gesagt, ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen, diese Zimmernachbarin, und hat uns das alles in allen Farben erzählt. Das hat mir so leid getan. Neben mir im Zimmer liegt jemand, die nicht mehr leben will. Das kann doch wohl nicht sein. Ich bin doch Christ. Und neben mir will jemand sterben. Ich hatte keine Möglichkeit, sie zu besuchen, aber ich konnte dann die Nacht nicht schlafen, weil ich so vollgepumpt war mit Medikamenten. Und dann bin ich da auf den Gang gegangen, da war so ein Stück Gang, wo niemand einen gesehen hat vor den Toiletten. Und da bin ich immer auf und ab und auf und ab und auf und ab. Und was macht man da? Dann betet man natürlich. Und dann habe ich gebetet und gebetet. Und dann kam mir diese Frau in den Sinn und es hat mir so leid getan, dass die da jetzt sterben sollte, weil sie einfach nicht mehr will. Und dann habe ich für sie gebetet im Namen Jesus, dass sie wieder essen soll, dass sie leben soll und dass sie Jesus kennenlernen soll. Mehr als beten konnte ich nicht. Und am nächsten Tag, stellt euch vor, da kam die wieder da rein zu uns geschlichen und hat gesagt, die hat angefangen zu essen. Und nach ein paar Tagen, also sind die Verwandten irgendwie gekommen, eine Enkelin ist gekommen, hat die abgeholt. Und dann habe ich gedacht, jetzt muss ich ihr aber was sagen. Und dann habe ich gesagt, hey, Sie sind die Enkelin und so. Ihre Oma, Sie wissen ja, die wollte nicht mehr leben, die hat aufgehört zu essen. Stand die ganz betroppelt da. Habe ich gesagt, das hat mir so leid getan und ich bin Christ. Und dann habe ich für ihre Oma zu Jesus gebetet. Und wissen Sie was, dann hat sie wieder angefangen zu essen. Und das ist Jesus. Und wissen Sie was, Sie können auch für ihre Oma beten. Wichtig nur, dass Sie nicht zu den Heiligen, sondern zu Jesus beten. Sie können auch für sich selber beten und für ihre Familie und so weiter und so weiter, ne? Und Gott hat wirklich, wirklich Türen geöffnet. Es gab viele Möglichkeiten im Krankenhaus. So 8 oder 9 Leute sind dann bei mir durchs Zimmer gegangen, durchs Zimmer so durchgeschleust worden. Es war keine einfache Zeit. Und auch als ich nach Hause gekommen bin, war ich alles andere als gesund. Ich musste noch lange zu Hause sein. Ich konnte nicht in die Versammlung. Ich konnte nur online. Und manchmal hat die Technik nicht geklappt. Das war dann besonders nervig, wenn man nicht in die Gemeinde kann. Und was macht man in so einer Zeit? Tu, was du tun kannst. Bloom where you're planted. Bloom where you're planted. Tu, was du tun kannst. Blühe da, wo du gerade bist. Ich habe in der Zeit viel, viel gebetet. Schon im Krankenhaus, oft stundenlang einfach da im Korridor auf und ab, wenn du wieder nicht schlafen kannst und so. Und dann auch zu Hause und manchmal, wenn ich dann... Und ich habe einfach für alles gebetet, wo ich mit reingenommen war. Ich habe für Leute gebetet, für die Schüler, für meine Verantwortung in der Krasnojarska-Gemeinde. Ich bin also verantwortlich für die Kleingruppen in der Krasnojarska-Gemeinde. Das war total klasse, Marion. Super toll. Du gehst und 2 Leute bleiben an deiner Stelle. Ich wünsche euch, liebe Gemeinde, dass es immer so ist. Dass eine gesunde Multiplikation geschieht. Total super. Also ich bin verantwortlich für die Kleingruppen und habe dann einfach alle Kleingruppenleiter immer so durchgebetet. Und ich wusste, wer in welche Kleingruppe geht, habe immer gefragt und habe dann die Leute durchgebetet. So, es war dann schon die halbe Gemeinde. Und dann habe ich für den Alpha-Kurs gebetet, für den Beta-Kurs, der darauf gefolgt ist, den Taufkurs und so weiter. Einfach namentlich für alle Leute gebetet und es hat ganz viel Kraft gehabt. Dieses Gebet, es war nicht langweilig, sondern es war wirklich, hatte Kraft gehabt. Und wenn man betet, kriegt man Ideen und Gedanken. Und während ich so gebetet habe, dass die Kleingruppen sich multiplizieren, dass neue Kleingruppen entstehen, für neue Leiter gebetet, dann kam mir in den Sinn so eine junge Frau, habe gedacht, das wäre doch toll, wenn die Kleingruppenleiterin würde. Aber die will natürlich nicht, das weiß ich ja ganz genau. Und dann dachte ich, oh Mann, und die Jugend, dann habe ich für die Jugend gebetet, dann habe ich für ein Lobpreisteam gebetet und so weiter. Und die Jugend, das wäre doch so toll, wenn unsere Jugend wieder so eine Kleingruppe hätte, wo sie wirklich Bibel und Gemeinschaft und Spiel und was unternehmen und so weiter. Und dann habe ich gebetet, ach Mann, und es wäre doch so gut, wenn wir im Stadtzentrum noch eine Kleingruppe hätten. Und dann außerdem habe ich noch für ein Ehepaar gebetet, habe gedacht, das wäre doch toll, wenn die Kleingruppenleiter werden. Und so hat man so seine Träume und betet die einfach so vor dem Herrn, keiner weiß davon. Und stellt euch vor, Gott hört Gebet, ne? Dann ruft mich doch diese junge Frau an und sagt, also Veronika, wir haben gedacht, wir machen eine Kleingruppe, ist es okay? Und zwar ich wollte eine Jugendkleingruppe machen. Und zwar im Zentrum. Habe ich gedacht, wow, passt, passt. Und das andere Ehepaar, für die ich gebetet habe, die sind dann kurz in eine Kleingruppe gegangen und haben gesagt, wir gehen nirgendwo anders hin, wir sehen, hier ist Hilfe nötig, wir werden uns investieren, das sind die zweiten Leiter, eigentlich sind es theoretisch die ersten Leiter. Gott hört, wenn wir beten, und es ist, tu du das, was du kannst. Nicht immer können wir nur beten, sondern oft können wir auch Dinge tun, aber tu das, was du kannst, das ist ganz wichtig. Ich zeige euch noch ein paar Bilder. Das ist also eine von unseren Kleingruppen. Oh, das ist nochmal die Schule. Und dann war ein bisschen Sommerevangelisation. Die sind sehr kreativ, das heißt Ewigkeit, haben die Schüler gemalt. Besonders die jungen Leute sind kreativ. Hier ging es über einen Gartenzaun, der Tollig. Dann haben sie sich ausgedacht, ein Kreuz an die Wand zu malen. Ne? Warum denn eigentlich nicht? Und so eine olle Wand ist doch viel schöner. Ja, dann geht's auf den Einsatz. Gibt auch mal Praktisches zu tun. Und natürlich auch für Leute beten. Die Olga, die ist immer sehr mutig da drin. Und dann, wenn man evangelisiert, kriegt man auch mal einen heißen Tee und dann geht das Gespräch viel besser. Das ist einer von unseren Pastoren. Der hat sich gerade so unserer Schüler mit angenommen. Die haben bei ihm in der Gemeinde übernachtet und er hat richtig Seelsorge mit denen gemacht. Ja, solche Fahrzeuge gibt es auch, aber nicht jeden Tag. Ja, mit Kindern, Evangelisation. Die Leute brauchen Jesus. Die Leute brauchen Jesus. Jedes Volk, jede Sprache. In Russland gibt es 100 verschiedene Völker. Und es gibt viele, viele kleine, unerreichte Völker. Gerade in Sibirien, die Ewenen, die Ewenken, die Jukagiren, die Selkupen. Ich könnte sie vielleicht gar nicht mal alle aufzählen. 7 kleine Völker wohnen allein in unserem Gebiet. Wir haben Kontakt nach Abchasien. Das ist mehr im Westen von Russland oder Georgien, ein nicht anerkannter Staat, gehen dorthin zu evangelisieren. Wir haben die Tuwiner im Süden, die Chakassen. Das Evangelium muss einfach verkündigt werden. Und noch ein kleines Zeugnis. Ich habe dieses Jahr mein dauerhaftes Aufenthaltsrecht in Russland verlängert. Ich habe es schon geschrieben. Wer bekommt meinen Rundbrief, meinen Infobrief? Ich habe es schon geschrieben. Ein unbegrenztes Daueraufenthaltsrecht. Ich kann also, solange ich will, raus und rein, egal ob Corona oder nicht Corona, richtig gut. Und ich brauche das nicht mehr verlängern durch irgendeinen komischen, schrecklichen, gefährlichen Test, wo man dann nicht mehr rein kann, wenn man den nicht besteht. Gut, das war die PowerPoint. Ihr Lieben, tu, was du tun kannst. Fürchte dich nicht. Hab keine Angst. Und mach das, was du tun kannst. Geh voran. Gott ist mit uns. Hör auf, dich zu fürchten. Emmanuel, Gott ist mit uns. Da stand der Josua nun vor dem Jordan und wusste, eigentlich muss er darüber ins verheißene Land, aber wie soll er denn darüber? Und der Mose, der immer da war, der war gestorben. Und dann hat Gott zu ihm gesprochen: Josua, geh voran. Hab ich dir nicht gesagt? Hab Mut, sei stark, fürchte dich nicht. Josua, ich bin doch mit dir. Josua, und du hast doch mein Wort. Du hast 2 Dinge, du hast mein Wort. Und ich bin mit dir. Geh voran, sei mutig und stark und bleib nicht stehen. Guck nicht wie das Kaninchen auf die Schlange, auf diesen Jordan und denk, wie komme ich in dieses verheißene Land. Gott hat's gesagt, du hast mein Wort, halte dich an mein Wort, bleib dran. Halleluja. Ich möchte uns diese Stelle lesen aus Josua 1, Vers 9. Habe ich dir nicht geboten, sei stark und mutig, erschrick nicht und fürchte dich nicht, denn mit dir ist der Herr, dein Gott, wo immer du hingehst. Vers 5, es soll niemand vor dir standhalten können, alle Tage deines Lebens, solange wie du lebst, jeden Tag deines Lebens, soll niemand vor dir standhalten, wie ich mit Mose gewesen bin, werde ich mit dir sein. Wie Gott mit Jesus war, so ist er auch mit dir. Ich werde dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen, ich ziehe mich nicht zurück. Sei stark und sei mutig, weil ich bin doch bei dir. Denn du sollst diesem Volk das Land als Erbe austeilen. Ich habe einen Auftrag für dich, das ihnen zu geben, ich ihren Vätern geschworen habe. Nun sei recht stark und mutig, nochmal, dreimal gesagt, ne, dass du darauf achtest, nach dem ganzen Gesetz zu handeln, nach meinem Wort, das mein Knecht Mose dir geboten hat, weiche nicht davon ab, weder zur Rechten noch zur Linken, damit du überall Erfolg hast, wo immer du gehst. Dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Mund weichen, sprich davon, von dem Wort Gottes. Und du sollst Tag und Nacht darüber nachsinnen, damit du darauf achtest, nach alledem zu handeln, was darin geschrieben ist. Denn dann wirst du auf deinen Wegen zum Ziel gelangen und dann wirst du Erfolg haben. Habe ich dir nicht geboten, sei stark und mutig, erschrick nicht und fürchte dich nicht. Denn mit dir ist der Herr, dein Gott, wo immer du hingehst. Es ist nicht Zeit, dass wir uns wie der Gideon in der Weinpresse verstecken, um Weizen zu dreschen. Das ist nicht die Zeit. Auch wenn wir von Schwierigkeiten, von Feinden, von Herausforderungen umgeben sind, fürchte dich nicht. Das ist das Wort Gottes. Wir wollen doch dem Wort Gottes mehr glauben als unseren Erfahrungen. Manchmal sind wir so erfahrungsgebunden. Ja, dann habe ich gebetet, dass ich diese blöden Medikamente nicht nehmen muss. Und ich muss sie doch nehmen. Und ich nehme sie noch bis heute. Ja, dann habe ich gebetet und für mich beten lassen, dass ich gesund werde und nicht ins Krankenhaus muss. Und ich musste doch rein. Eine klare Nicht-Gebetserhörung sieht so aus. Aber Gott in seinem Wort ist trotzdem wahr. Und die Prophetien, die er gegeben hat, und das Wort Gottes ist trotzdem wahr. Manchmal ist es unsere Interpretation, die falsch ist. Ja, mir schien, ich hatte eine Verheißung für diese Situation. Aber es ist anders gekommen, ganz eindeutig. Aber Gottes Wort ist niemals falsch. Meine Interpretation war vielleicht falsch. Oder die Zeit ist noch nicht gekommen. Glaube nicht deinen Erfahrungen. Glaube daran, dass Gott weiter einen Auftrag für dich hat. Du sollst über den Jordan gehen. Habe Mut, voranzugehen. Er ist mit dir alle Tage deines Lebens. Alle Tage deines Lebens. Er wird dich nicht verlassen. Er wird dich nicht verlassen. Sei stark, sei mutig. Hat er dir das nicht gesagt? Hat er dir doch schon oft gesagt? Ich weiß doch, dass ich nichts Neues sage. Aber ich sage das einfach so, weil Gott das gesagt hat. In Jesaja 7, Vers 3 steht, dass wir uns nicht fürchten sollen vor diesen zwei ganz komische Aussage. Und sage ihm, hüte dich und halte dich ruhig, fürchte dich nicht und dein Herz verzage nicht vor diesen beiden rauchenden Holzstümpfen, vor der Zornflut Rezins und Arams und des Sohnes Remalias. Hab doch keine Angst vor diesen zwei Stummeln, die aus dem Feuer kommen, die nur noch rauchen. Die können doch kein Feuer mehr anzünden. Und wir haben auch noch Angst davor. Das kann doch wohl nicht sein. Hab keine Angst vor diesen zwei Stummeln, vor diesen zwei rauchenden Holzstumpfen. Das ist einfach nicht mehr viel übrig und jetzt rauchen die noch ein bisschen und wir haben Angst davor. Hab keine Angst vor dem Rezin. Hier ging's um den Rezin, den König von Syrien und um Ephraim, die bedroht, Juda bedroht haben, das einzunehmen und Gott hat gesagt, nein. Gott hat gesagt, so spricht der Herr, es wird nicht zustande kommen und nicht geschehen. Hab keine Angst. Niemand und nichts kann dir schaden. Stell dir mal vor, so ein rauchender Holzscheit, der nur noch raucht, der kann doch nichts in Brand stecken. Und er kann schon gar nicht dein ganzes Lebenshaus mehr in Brand stecken. Gott wacht drüber. Ich bin doch mit dir. Das ist viel stärker als ein König von Syrien, Rezin, der dich vielleicht bedroht. Das ist viel stärker als eine Situation, die dir Angst einjagt. Fürchte dich doch nicht. Ich selber, sagt Gott, ich bin mit dir. Er geht voran. Er fordert von dir nicht einen Weg, den er selber nicht gegangen ist. Du darfst ihm folgen und dieser Weg ist total sicher. Du darfst Jesus folgen und das ist sicher. Wir wissen nicht, wo der Weg hingeht. Wir wissen es nicht und manchmal geht es nicht so, wie wir es geplant haben, so wie es bei mir war. Ich war noch lange zu Hause, bis ich jetzt wieder hier so vor euch stehen kann und predigen kann. Hat es lange gedauert. Aber wir wissen, dass der Weg gut ist. Wir haben nicht die Garantie, dass es keine Täler gibt. Die Bibel redet von Tränentälern. Die Bibel redet vom Tal des Todesschattens. Todesschatten ist, wenn der Tod so nah ist, dass du seinen Schatten schon spürst. Ja, so. Aber wir wissen, dass Jesus uns vorangeht und wir wissen, dass es ein sicherer Weg ist. Und wir wissen, dass wir uns nicht fürchten brauchen, weil Jesus da ist, weil er mit uns ist und er geht mit uns bis zum Ende, bis zu dem Tag, wo wir ihn sehen in seiner Herrlichkeit. Ich freue mich in letzter Zeit so sehr drauf, wenn Jesus wiederkommt oder wenn ich vielleicht dann mal sterbe und wenn ich ihn sehe, wenn ich vor seinem Thron stehe, wenn ich ihn, das Lamm Gottes, wie wir gesungen haben, anbeten werde. Und zwar, weil ich vor seinem realen Thron stehe. Nicht nur im Geiste. Das wird wunderbar werden. Fürchte dich doch nicht. Denk nicht an die Erfahrungen aus der Vergangenheit. Baue Glauben auf Gottes Wort auf. Baue deinen Glauben auf das Wort Gottes. Als es mir so schlecht ging und alles so durcheinander war und ich nicht in die Versammlung gehen konnte und Schmerzen und Medikamente und die Medikamente, die machen einen ja auch total durcheinander und so weiter und dann baust du dich auf Gottes Wort auf, aber Gott hat gesagt. Und das ist wie ein göttliches Dennoch, was du sprichst, ein biblisches Dennoch. Früher hat man das immer gesagt, sag doch das Dennoch, Dennoch. Das ist aus dem Psalm 73, wo der Psalmist Asaf sagt, warum geht es denn den Gottlosen so gut? Und ich war immer treu. Und die haben Fett und Geld und alles geht denen gut. Und die denken, Gott gibt's nicht, vor dem ich Rechenschaft ablegen muss. Und ich bin immer treu und ich kann überhaupt nichts mehr verstehen, solange bis er dann ins Heiligtum gegangen ist und gesehen hat, dass es eine Zukunft gibt, eine Ewigkeit vor Gott. Eine Ewigkeit vor Gott. Und dann heißt es zum Schluss, und dennoch bleibe ich stets bei dir, egal was passiert. Psalm 73, Vers 23. Sprich in deinem Leben das göttliche Dennoch. Dennoch bin ich stets bei dir. Du hast meine rechte Hand gefasst. Du hältst mich bei meiner rechten Hand. Nach deinem Rat leitest du mich. Gottes Rat leitet uns. Und nachher nimmst du mich in die Herrlichkeit auf. Wen habe ich im Himmel? Außer dir habe ich an nichts gefallen auf der Erde. Mag auch mein Leib und mein Herz vergehen, mein Herzensfels und mein Teil ist Gott auf ewig. Dennoch bin ich stets bei dir. Du hältst mich bei meiner rechten Hand. Dieses Dennoch. Was ist das doch für ein Vergleich? Irgendein König Rezin, der alles einnimmt, oder ein Emmanuel? Gott ist mit uns. Jesaja Kapitel 8, Vers 23. Doch nicht bleibt das Dunkel über dem, der von der Finsternis bedrängt ist. Es gibt Zeiten, wo die Dunkelheit die Völker bedeckt und die ganze Erde bedeckt. Aber hier steht nicht bleibt das Dunkel. Das Dunkel wird nicht alles beständig bedecken. Jesaja 60, Vers 2, Finsternis bedeckt das Erdreich und die Völker. Aber über dir strahlt der Herr, wenn über allem eine dunkle Decke ist, und auch in unserem Land ist es manchmal ganz schön dunkel und man versteht gar nichts. Als halber Ausländer, wenn man dann nach Deutschland kommt, merkt man es vielleicht noch ein bisschen stärker. Es ist wie eine Decke von Dunkelheit, die über manchen Bereichen liegt. Aber über dir strahlt der Herr, Jesaja 60, Vers 2. Du bist ein Unterschied. Über dir ist es hell. Und diese Decke der Dunkelheit, die wird weggenommen in Jesus Christus. In dem Moment, wo jemand anfängt, an Jesus Christus zu glauben, geht die Dunkelheit weg, zumindest mal innerlich. Aber dann auch äußerlich, auf einmal scheint das Licht. Doch nicht bleibt das Dunkel über dem, der von der Finsternis bedrängt ist. Jesaja Kapitel 9, Vers 1. Das Volk, das im Dunkel lebt, sieht ein großes Licht. Die im Land der Finsternis wohnen, Licht leuchtet über ihnen. Wir wissen, das ist die Verheißung von Jesus, der gekommen ist. Da, wo es dunkel ist, da kommt Jesus. Halleluja. Du vermehrst den Jubel, du machst die Freude groß. Sie freuen sich vor dir, wie man sich freut in der Ernte, wie man jauchzt beim Verteilen der Beute. Denn das Joch ihrer Last, den Stab ihrer Schulter, den Stock ihres Treibers zerbrichst du. Wie am Tag Midians, Vers 5. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Uns, ihr Lieben, ist ein Kind geboren. Uns ist Jesus gegeben. Die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Die Finsternis herrscht nicht in unserem Leben. Finsternis bedeutet, ich kann mich nicht orientieren. Ich sehe nichts. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Aber Jesus, das Licht, ist in dein Leben gekommen. Du bist nicht in der Finsternis. Lass dich nicht von einem innerlichen Gefühl der Sinnlosigkeit und der Perspektivlosigkeit überrumpeln. Das passt zu Leuten, die Jesus nicht kennen, aber nicht zu dir. Du kannst sagen, ich weiß nicht, wie es weitergeht, aber es geht weiter, weil ich gehe Jesus nach. Ich folge Jesus nach. Die Finsternis bleibt nicht über deinem Leben. Davon kannst du fest ausgehen, weil ein Kind ist uns geboren und er hat die Herrschaft. Wir vertrauen ihm. Die Decke wird nur in Jesus weggenommen. Wir kennen die Stelle, 2. Korinther 3, Vers 14. Uns ist dieses Kind gegeben, aber wir wissen auch, dass diese Stelle eine weltweite Perspektive hat. Für die Welt ist das Kind geboren. Der Engel hat gesagt, siehe, ich verkündige euch eine große Freude, die allem Volk widerfahren soll. Euch ist heute der Heiland geboren. Für alles Volk ist er geboren worden. Für alle Völker ist er geboren worden. Aber auch euch, aber auch dir, der Retter, Jesus ist geboren worden. Jesus hat die Herrschaft. Die Herrschaft ruht auf ihm. Du kannst sicher sein. Er ist mit dir. Ja, was gibt es denn da noch zu fürchten? Ich weiß nicht, was kommt. Ich weiß nicht, wie es geht. Aber ich weiß, es gibt keine ausweglose Situation für mich, weil ich folge Jesus nach. Und so können wir der Furcht sagen, weg von mir. Ich habe mit dir nichts zu tun. Manchmal müssen wir ein bisschen dem widerstehen. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit und Fürst des Friedens. Ein wunderbarer Name über alle Namen. Ich kann jetzt nicht über diese ganzen einzelnen Namen von Jesus predigen. Das könnt ihr selber. Ihr könnt euch selber darüber Gedanken machen. Wunderbarer Ratgeber, starker Gott. In der Bibel steht, er ist groß an Rat und mächtig an Tat. Er kann dir Rat geben. Du kannst ihn fragen. Und ich habe das so oft gemacht. Und er gibt mir einen Rat. Und wenn er einen Rat gibt, dann ist er mächtig an Tat. Wenn wir seinen Willen erfüllen, wenn wir hören, was er will und seinem Rat folgen, dann ist er mächtig an Tat. Und es geht nicht den Bach runter. Zum Beispiel, als ich dann so krank war, habe ich gedacht, kann ich jetzt in die Versammlung gehen? Kann ich nicht in die Versammlung gehen? Ganz einfaches, alltägliches Beispiel. Schaffe ich nicht? Habe ich gehört um einen Rat. Und dann war er bei mir. Und als ich das erste Mal grünes Licht innerlich bekommen habe, jetzt gehe ich mal in die Versammlung, ich riskiere es, ich versuche es mal, hoffentlich schaffe ich es bis zum Ende. Und dann habe ich den Rat von ihm gehabt. Er ist groß an Rat und mächtig in Tat. Und dann war er bei mir. Er hat mir die Kraft gegeben. Also wir nehmen Rat von ihm und er steht uns zur Seite. Er ist mächtig in Tat. Unser Gott ist ein mächtiger Gott. Wenn wir beten, können wir Welten bewegen. Ich will euch noch ein Mini-Beispiel erzählen. Es hat mich so beeindruckt. Russisches Beispiel, sorry. In einem unserer Krankenhäuser in Krasnojarsk, wir haben viele Krankenhäuser. Ein Krankenhaus ist das Krankenhaus Nummer 20. Es hat viele verschiedene Gebäude, ein ganzer Komplex von Krankenhaus. Und wir haben so einen Chat, wo von unserer Gemeinderegion die Frauen einfach kommunizieren. So einen Frauenchat haben wir da. Und auf einmal schreibt die Leiterin von unserem Frauenchat: Es gibt ein wichtiges Gebetsanliegen im Krankenhaus in Krasnojarsk, im 20. Krankenhaus. Und die hat Beziehungen, die wusste das, also die hat Leute, die da arbeiten. Im Krankenhaus Nummer 20 geht der Sauerstoff aus. Er reicht gerade mal noch für 3 Stunden. Es ist unmöglich, Sauerstoff zu bekommen. Der muss von 1000 Kilometer weiter Novosibirsk rangeschafft werden. In 3 Stunden geht alles zu Ende. Das Krankenhauspersonal wusste das. Die Ärzte wussten das, die Patienten weiß man nicht, aber man kann sich vorstellen, in der ganzen Corona-Situation, die hatten viele Corona-Patienten und überhaupt. Es war chaotisch und uns die Leiterin von dem Chat, die hat geschrieben, lass uns den Himmel bestürmen. Und überall, so viele Frauen wie es waren, aus den ganzen Gemeinden, jeder, der konnte, bei seiner Arbeit oder sonst wo, hat gebetet und gebetet und gebetet. Gott, tu ein Wunder, gib den Sauerstoff. Woher, weiß man nicht. Man konnte nicht mal mit dem Auto zu dieser Zeit durch Krasnojarsk fahren. Da waren Staus, da bist du in der Stunde nicht durchgekommen. Es war unmöglich. Wir haben gebetet und gebetet und gebetet. Und dann so eine Stunde vor Schluss oder so hieß es, stellt euch vor, Sauerstoff ist angekommen. Wie, was, weiß ich nicht. Die Ärzte und das Personal, die wussten, wir haben gebetet. Und Gott hat irgendwas da oben bewegt. Halleluja. Halleluja. Wir haben Möglichkeit, Sachen zu beeinflussen. Gott, zu dem wir einen Draht haben, sein Name ist starker Gott und ewiger Vater. Ein Vater, dem du deine Hand gegeben hast. Du hast deine Hand in seine Hand gelegt und der lässt dich nicht los bis in alle Ewigkeit. Der führt dich, bis er dich hineinführt in seine Gegenwart. Bis zu dem Tag, auf den ich warte und ich hoffe, ihr auch, wenn wir vor Jesus stehen. Wenn der ewige Vater uns sichtbar wird von Angesicht zu Angesicht, wenn wir Jesus sehen. Ein ewiger Vater. Normalerweise auf der Erde, wenn Kinder groß werden und Eltern werden alt, dann dreht sich's rum. Dann sorgen die Kinder für die Eltern. Ne? Manchmal müssen sie die Eltern pflegen, manchmal müssen sie materiell und so weiter und so weiter. Aber der Vater der Ewigkeit, der wird nicht alt, der wird nicht schwach. Das ist ein ewiger Vater. Ein ewiger Vater, von dem jede Vaterschaft abstammt. Einen besseren Vater kannst du nicht haben. Dein Vater. Ewiger Vater und Fürst des Friedens. Der Fürst des Friedens. Das ist Jesus. Eine allerletzte Bibelstelle nenne ich euch aus Jesaja 26. Vers 12. Herr, du wirst uns Frieden geben. Shalom. Rundrum Ruhe, tiefen Frieden. Denn du hast ja alle unsere Werke für uns vollbracht. Das weist wieder auf Jesus hin. Das vollbracht gehört Jesus. Du Gott selber hast alles für uns vollbracht. Am Kreuz, an dem Jesus für uns gestorben ist, hat er alles für uns vollbracht. Mehr hätte er nicht tun können. Mehr gibt's nicht zu vollbringen. Du kannst und brauchst dem nichts hinzufügen. Du musst nicht rennen und dir Sorgen machen. Es ist alles schon geschafft. Geschafft. Vollbracht. Für Körper, Seele und Geist. Er ist der Fürst des Friedens. Er gibt dir wahren Frieden in dein Innerstes. Du kannst von ihm diesen Frieden bekommen auf Golgatha, am Kreuz, wo Jesus für dich gestorben ist. Frieden über deine Vergangenheit, Frieden über deine Fehler, Frieden für dein Heute, Frieden für deine Zukunft, Ruhe. Frieden bedeutet Furchtlosigkeit. Frieden bedeutet Geborgenheit in Jesus. Fürchte dich nicht. Emmanuel, Gott ist mit uns. Trau auf ihn, trau auf dein Wort. Die Zeit ist abgelaufen. Wir wollen zusammen beten. Vielleicht können wir mal aufstehen. Ihr habt so lange gesessen. Ihr müsst nicht aufstehen. In Deutschland darf man das ja nicht sagen. Entschuldigung. Aber wenn ihr möchtet, könnt ihr aufstehen. Vielleicht ist es ein bisschen leichter. Ihr dürft aber auch sitzen bleiben. Aber wir wollen intensiv zu Jesus beten. Jeder in Bezug auf das, was er in der Predigt bekommen hat. An deinem Ort, rede mit ihm.